ARD.
SWR Kultur. Forum.
Die Suhrkamp-Kultur. Wie wurde Siegfried Unselt zur Verlegerlegende? Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Der Suhrkamp-Verlag verlegt keine Bücher, sondern Autoren. Das war das Credo von Siegfried Unselt, der am 28. September 1924, also vor genau 100 Jahren in Ulm, geboren wurde und zu einem herausragenden Verleger in der Bundesrepublik wurde. Autoren wie Ingeborg Bachmann, Samuel Beckett, Peter Handke, Thomas Bernhard, Martin Walser, viele gehören zum Suhrkamp-Verlag, aber auch große Denker wie Jürgen Habermas oder die ganze Frankfurter Schule. Der Verleger sprach immer anerkennend von der Treue zum Autor, die er pflegen wolle. Deshalb hat er selber umfangreich auch Briefe geschrieben an seine Autoren und Autorinnen. Als Hausverlag der kritischen Theorie wurde Suhrkamp ein wichtiger Teil der intellektuellen Kulturgeschichte der Bundesrepublik. Wir wollen darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist. Wie viel hängt von dieser Einzelpersönlichkeit Siegfried Unselt ab, der schon vor 25 Jahren in einem Fernsehinterview mit Gunther Gauss als Verlegerlegende beschrieben wurde. Was ist die digitale Unselt-Chronik, die ab 28. September online zugänglich ist? Und was haben wir da für eine Persönlichkeit vor uns, die es vielleicht so heute gar nicht mehr geben kann? Darüber möchte ich sprechen. Bei mir sind im Studio Ulrike Anders. Sie ist Lektorin, Freischaffende, sie ist Buchwissenschaftlerin, hat zusammen mit ihrem Kollegen Jan Bürger die 100 Briefe herausgegeben, die gerade erschienen sind im Suhrkamp Verlag. Wir werden darüber zu sprechen haben. Nicht zuletzt war sie, glaube ich, ein halbes Jahrzehnt lang beschäftigt beim Suhrkamp Verlag in Frankfurt und kann uns da natürlich auch Erfahrungen mitteilen. Bei uns ist auch Dr. Jan Bürger. Er ist Leiter des Siegfried-Unselt-Archivs im Deutschen Literaturarchiv in Marbach und nicht zuletzt Dr. Helmut Böttiger, Literaturkritiker in Berlin, der eine vielgerühmte Geschichte der Gruppe 47 geschrieben hat. Lassen Sie uns so anfangen, Jan Bürger. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das Sie in Marbach geführt haben mit dem Dichter Dors Grünbein und zu Beginn einen Brief vorgelesen haben, in dem sich Siegfried Unselt, heute würde man sagen initiativ, bewirbt. Er bewirbt sich im Suhrkamp Verlag. Warum ist das erwähnenswert, was dieser ja damals 27-jährige Mann dann 1951 tut? Was kommt da zum Ausdruck?
Es ist tatsächlich ein getippter Brief, also ein Schreibmaschinenbrief, und der auch sehr ordentlich geschrieben ist. Und Siegfried Unselt dachte, das könnte einer der wichtigen Briefe seines Lebens werden, weil der Suhrkamp Verlag damals zwar nicht das war, was wir heute als Suhrkamp Verlag kennen, also das war ein kleines Unternehmen mit sehr wenigen, einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber weil dort schon ja so eine intellektuelle, literarische Perspektive vorgegeben war, die ihm sehr viel bedeutete und sehr lag. Und dass ihm das so viel bedeutete, das lag tatsächlich an Hermann Hesse. Hermann Hesse, den vielleicht manche von uns dann doch als einen etwas alt gewordenen, altmodischen Jugendbuchautor ablehnen und ablegen mögen, der aber für Leute wie Siegfried Unselt, also unmittelbar nach dem Krieg, eine ganz, ganz wichtige Orientierungsfigur war und jemand, zu dem er auch immer gehalten hat. Und Siegfried Unselt hat eben mit Hermann Hesse nicht nur angefangen, ernsthaft zu lesen, muss man sagen. Also er hat mit Hermann Hesse in die Literatur gefunden. Er hat dann auch sein Studium mit ihm begleitet, bis hin dazu, dass er seine Dissertation über Hermann Hesse geschrieben hat, was damals ungewöhnlich war, weil Hesse ja noch lebte und über einen Lebenden zu schreiben war nicht so das Übliche in der deutschen Hochschule damals. Er hat dann während seiner Hochzeitsreise ausgerechnet auch Hermann Hesse persönlich kennengelernt, und Hesse wiederum fand dann irgendwie Gefallen an diesem engagierten jungen Mann und hat ihm empfohlen, sich bei seinem Verlag und bei seinem Freund Peter Suhrkamp zu bewerben. Und das ist dann dieser Brief. Und das gibt zum einen, ja, wie soll man, die Latte wird sehr hochgehängt zum einen, wenn man sowas schreibt.
Da tritt einer sehr selbstbewusst auf, ne? Mit 27 und empfiehlt gleich ein ganzes Verlagsprogramm, ne?
Ja, zum anderen nimmt er sich halt heraus, irgendwie, ich habe schon Erfahrung, ich kenne schon ihren wichtigsten Autor und also in seinen Augen wichtigsten Autor. Es gab ja auch noch Brecht, der mindestens ebenso wichtig war. Sagt er erstmal, wie man es besser machen könnte, ne? Also ziemlich forsch.
Folge niemand, sei du selbst, haben wir eben im Vorgespräch noch zitiert, Hesse, Ulrike Anders. Das war so ein Lebensmotto von ihm. Was ist das für ein junger Mann, der da, wir müssen denken, der Krieg ist gerade vorbei, Deutschland liegt noch in Trümmern, der Wiederaufbau findet statt und da kommt einer sehr selbstbewusst, bewirbt sich bei Suhrkamp. Was ist das für ein Mann?
Zu dem Zeitpunkt, als Siegfried Unseld aus ganz kurzer Kriegsgefangenschaft wieder zurück nach Ulm kommt, ist er eher jemand, würde ich sagen, der eben in einem Deutschland aufgewachsen ist, wo genau dieses Hesse-Motto nicht gilt, sondern das Gegenteil. Also, dass man sagt, der Führer, wir wissen, welcher Ideologie wir folgen. Es ist ganz klar, wo es lang geht. So dass man schon sagen kann, in dem Moment, er kommt zurück und die Orientierung ist gar nicht mehr da, weil das, was da war, ist, es ist zerbombt, Ulm ist weg. Das, was vorher galt, ist weg. Noch dazu ist er auch in einem Elternhaus groß geworden, wo der Vater ist Verwaltungsangestellter gewesen. Das heißt eben auch mit dem Regime verflochten, wird auch angeklagt und verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, verliert seinen Job. Das heißt, Unseld, die Mutter kommt aus bäuerlichen Verhältnissen, ist eine eher einfache Familie. Dann ergibt sich die Möglichkeit, eine Ausbildung bei in einem Ulmer Verlag zu machen, im Aegis Verlag, einer der ersten, die dort eine Lizenz wieder haben.
Er wird Verlagsbuchhändler.
Er wird dann Verlagsbuchhändler, lernt bei Ernst Gerst Bauer. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, das eben neben natürlich, was Jan Bürger schon sagte, dieses Hesse-Erlebnis auch wirklich Orientierung gibt, Horizonte öffnet, Möglichkeiten öffnet und auch die Möglichkeit gibt, Literatur kennenzulernen, intellektuelles Leben kennenzulernen, Netzwerke zu knüpfen, einen Beruf zu finden oder eine Berufung zum Beruf zu machen. So.
Wir müssen wissen, als junger Mann im Krieg war Fähnleinführer des Ulmer Jungvolks, war Marinefunker, war auf der Krim. Wichtiges Kriegserlebnis, auch wenn wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Er schwimmt dann durchs Schwarze Meer und auch durchs Mittelmeer, was ihn später ein Leben lang dazu geführt hat, morgens, wenn es dann irgend möglich war, schwimmen zu gehen in Frankfurt, weil das für ihn so ein Lebensrettungsmoment war. Helmut Böttiger, wie würden Sie jungen Schülern im Deutschunterricht erklären, wer dieser Mann ist, dass er uns so viel wert ist über eine einzelne Persönlichkeit, eine Verlegerlegende, habe ich zu Beginn gesagt, zu sprechen. Was ist das für einer? Wo fängt er da an? Wir haben gerade gesagt, wir sind gerade mal Anfang der 50er Jahre.
Ja, es ging ganz schnell. Ende der 50er Jahre übernahm er den Suhrkamp Verlag und der große Mythos rührt daher, dass der Suhrkamp Verlag in den 60er und 70er Jahren eine hegemoniale Stellung hatte, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also da hat man die literarischen Buchhandlungen automatisch, wenn man die Schaufenster gesehen hat, für einen Ableger des Suhrkamp Verlags gehalten, weil da nur Suhrkamp Bücher lagen.
Sie haben recht, ich war Anfang der 80er Jahre Buchhändler, das war in der Tat so.
Also ich erinnere mich in meinem Studium Ende der 70er Jahre, der von Jan Bürger angesprochene Hermann Hesse, der war damals wirklich ein Kultautor in unvorstellbarer Art und Weise. Siddhartha, der Steppenwolf, das lag da wirklich in Hundertschaften in den Buchhandlungen. Und es ging auch jeden Tag, gegen da diese Exemplare weg.
Damit wurde gut Geld verdient. Ne?
Ja, die Auflagen sind unvorstellbar. Mhm. Und dass der Suhrkamp Verlag auch heute noch nicht in der Krise zu sein scheint, liegt natürlich daran, dass über Jahrzehnte hinweg Hermann Hesse verkauft wurde, wie warme Semmeln, natürlich noch Max Frisch, Homo Faber als Klassensatz in der 11. Klasse in jedem Gymnasium über Jahrzehnte hinweg. Dieser Suhrkamp Verlag war der Verlag, in dem jeder Autor sein wollte. Das war im Grunde der Olymp. Und es ist ein Mythos, den man sich heute im Verlagswesen so gar nicht mehr vorstellen kann. Und das Geheimnis war, wie Siegfried Unseld es geschafft hatte. Und bis zum Schluss fragte man sich, was hat Siegfried Unseld, was andere nicht haben? Und ich glaube, das hat etwas mit dem Naturell zu tun, der schon in dem Brief an Peter Suhrkamp zum Ausdruck kam. Also er hatte einen sehr starkes Selbstbewusstsein, aber er wusste auch genau, worauf es ankommt. Er hatte sehr große geschäftliche Fähigkeiten, auch sich zu präsentieren, war sehr willensstark. Und dieses bullige, sportliche Auftreten und gleichzeitig der Verlag, der intellektuelle Meinungsführerschaft hatte, das zusammenzubringen, das gab fast so einen sphinxhaften Charakter, den man immer in Unzelt sah.
Ja, ich finde, er hat das gut beschrieben. Jan Bürger direkt dazu, ja?
Ja, ich meine, er hatte vielleicht so wirklich, sagen wir mal hier aus Marbach am Neckar gesprochen, zwei gute schwäbische Eigenschaften. Das eine war, dass er ein vernünftiger Geschäftsmann war. Und das andere war, wie viele Leute hier irgendwie bildungs- und lesesüchtig war. Also die Musik hat es hier nicht so im Schwabenland, aber mit dem Lesen, es gibt schon diese literarische Tradition. Das beides kam zusammen. Und für einen Verleger waren das nicht die schlechtesten Ausstattungsmerkmale, sage ich mal. Und was er eben mitbrachte und was, glaube ich, wirklich was Ungewöhnliches ist, ist dieser Enthusiasmus, der aus dem Grunde allem spricht, was er macht und was er aufschreibt. Und es war ja schon damals so, dass auch Verlagsleute genau dasselbe gesagt haben, was einem heute Verleger sagen. Dass es einmal das Ökonomische gibt und auf der anderen Seite das Anspruchsvolle. Mhm. Und bei Unselt ist eben das Fantastische, dass es ihm wirklich gelungen ist, vorzuführen und zu beweisen, dass das sehr Anspruchsvolle nicht unbedingt irgendwie der Feind des ökonomisch Lukrativen sein muss. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise jetzt zu hören bekommt, wenn man mit einem anspruchsvollen literarischen Produkt irgendwo zum Verlag geht, dass man sagt, das sei ja wie Lyrik und das sei unverkäuflich und wir brauchen die verkäuflichen Titel. Unzelt hat auch mischkalkuliert, also er hat verkäufliche Titel genommen.
10 Jahre lang Uwe Jonsson durchgefüttert und dafür eine Viertelmillion Mark aufgebracht.
Und noch viel, viel länger Herrn Köppen.
Ja, Wolfgang Köppen, genau. Ulrike Anders, was wir gerade gehört haben, wir müssen uns diesen Verleger als Autor vorstellen, als Schreibenden, richtig?
Ja, auch. Also da bin ich unsicher, ob man das so sagen kann oder inwieweit man das so sagen kann.
Sie haben 100 Briefe von ihm herausgegeben.
Ja, na klar.
Ist das eben kein Autor?
Das natürlich. Also in dem Sinne ist er selbstverständlich ein Autor und er ist auch ein Autor, in dem er eben sich selbst sehr anfängt, mit Verlagsgeschichte zu beschäftigen, auch eben vor allem mit anderer Verlegerbriefwechsel, mit Goethe, mit Hesse und dazu
ein 800-Seiten-Buch über Goethe und seine Verleger gemacht.
Das ist nun wirklich sein Spitzenhauptwerk und da ist er auch mächtig stolz drauf. Natürlich ist er in dem Sinne Autor, aber eben, was ihn unterscheidet, also er sieht trotzdem den Unterschied zu seinen Autoren. Er bleibt da Verleger und er weiß, was die schöpferische Kraft der Autoren wert ist. Er weiß, dass dieses immer wieder zitierte, die Autoren stehen turmhoch über uns. Das ist
ein Zitat, das hört man häufiger.
Das ist ein Zitat, aber nicht von ihm, sondern von Peter Suhrkamp, das Peter Suhrkamp ihm mitgegeben hat, als Unselt einen sehr jungen Autor kennenlernte, damals noch Rolf Becker, der später im Spiegel großer Feuilleton-Redakteur war. Als der seinen ersten Roman bei Suhrkamp unterbrachte, 1954, lernten die sich kennen. Und das ist ein Gespräch gewesen, was im Vorfeld geführt worden ist, dass ihm der Lehrmeister, der Verleger Peter Suhrkamp mitgegeben hat. Bedenken Sie, die jungen Autoren, unerfahren, stehen also in ihrer Schöpferkraft turmhoch über uns. Ich glaube, dass er schon sich gerne als Autor sieht, aber den Unterschied zwischen sich und seinen Autoren und den Suhrkamp-Autoren, der ist schon auch sehr deutlich. Das, was er macht, ist was anderes.
Helmut Böttiger, Sie haben da eben eine Fährte gelegt, die kann ich nicht einfach so liegen lassen. Sie haben von dem selbstbewussten, etwas bullig auftretenden, doch sehr imposanten Person gesprochen, die einen großen alten Jaguar fährt, der mit einem Porsche fährt. Das hat fast was von Jet Set der jungen Bundesrepublik. Was ist das für ein Typ, der dann auch zur intellektuellen Schmiede Deutschlands wird, wo die gesamte Frankfurter kritische Theorie erscheint? Er ist mit Bloch befreundet, er ist mit allen Enge, ist mit Martin Walser befreundet, das linksliberale intellektuelle Schickeria erscheint da. Wie müssen wir uns das vorstellen, dass sich das alles in einer Person konzentriert?
Also er war natürlich schon extrem literaturbesessen und sein Leib- und Magenautor Hermann Hesse hat ihn schon auch auf diese Fährte geführt. Er hatte aber gleichzeitig den Instinkt dafür, welche Autoren in dem jeweiligen Moment wichtig sind. Und ich glaube, zum Gründungszusammenhang des Siegfried Unselt Suhrkamp Verlags gehört, dass er gleichaltrige Schriftsteller sofort mit ins Boot geholt hat. Er war im Grunde genauso alt wie Enzensberger, wie Martin Walzer. Und die hat er von Anfang an mit zum Suhrkamp Verlag geführt, hat sie dort beschäftigt, hat mit ihnen die Themen besprochen und diese Gründungssitzung der Edition Surkamp im Haus von Martin Walzer am Bodensee, die steht auch symbolisch für das, was Siegfried Unzelt mit dem Surkamp Verlag machte, dass er nämlich die Autoren, die auch mit ihm, seine Generationskollegen waren, dass er mit denen zusammen dieses Bild des Surkamp Verlags entworfen hat und ihnen auch vertraut hat in ästhetischen und in theoretischen Fragen. Und er war also da in dem Sinn kein Alleinherrscher, sondern hat sofort den Instinkt gemacht, er muss auf die Leute setzen, die wirklich dran sind und die dann auch für das stehen, was in Zukunft wichtig ist. Und diesen Instinkt merkte man schon Ende der 50er Jahre, dass er auf diese Leute setzte. Dazu gehörte dann auch Uwe Jonsson. Es ist auch sein Prinzip, dass diese Freundschaften zu Autoren zum Verlagsgeschäft gehörten. Er hat die Autoren als Freunde betrachtet und diese Verlagstätigkeit war auch so eine Familienzusammenkunft von Freunden mit allen Psychodynamiken, die in einer Familie existieren, auch Streit. Aber das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass er als Verleger auf die Autoren setzte und mit ihnen gemeinsam auch an dem Verlag arbeitete. Ja.
Würden Sie mitgehen, Ulrike Anders und Jan Bürger? Also diese starke Personalisierung, diese Zentrierung auf diese Person, wir bauen hier fast an einer ungewollten Heiligenlegende gerade. Aber die werden wir gleich wieder vom Sockel holen. Aber hat Böttiger recht, Frau Anders?
Ja, sehr. Also ich finde vor allem diesen Gedanken mit der Freundschaft, da würde ich noch ein bisschen vorsichtiger sein, aber das Bild der Familie, das sehe ich da doch sehr, weil es ist eben ein sich kümmern, immer in Kontakt bleiben, aber man ist eben auch in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden, in guten wie in schlechten Zeiten. Man kommt auch nicht voneinander so richtig los. Und das
sehr
heißt,
persönliche Briefe, also ja, an Ingeborg Bachmann, du hast etwas Insistierendes und zugleich Engelhaftes. Also wenn das nicht direkt ist. Ne?
Ja, das ist aber auch noch werbend. Ja. zu einer Zeit, wo er sich ja auch wirklich noch sehr um sie als Autorin auch bemüht.
Jan Bürger, gehen Sie mit, was Böttiger beschrieben hat? Starke Personalisierung, charismatische Person?
Ja, oder charismatischer Zusammenhang als dieses Unternehmen. Und Familie trifft es sehr gut. Manche, die dann da ausscheiden, sprechen auch gern von so etwas wie Selbsterfahrungsgruppe oder solchen Dingen. Es hat natürlich, Familien haben ja auch die Schattenseiten. Und in jeder Hinsicht, Helmut Böttiger hat das schon angekündigt. Aber was da vielleicht hintersteht, wenn wir jetzt das als Verlag betrachten, ist es schon auch eine andere Ökonomie, die ihm da offenbar vor Augen stand. Also wenn wir jetzt die normale Ökonomie nennen und die man auch eben mit schnellen Autos, schönen Frauen und so weiter, was jetzt im Spiegel und in der Zeit immer gern zitiert wird, irgendwie verbindet, dann ist es, denke ich, eine Ökonomie der ja ziemlich gnadenlosen Gewinnmaximierung. Und Unzelt war jemand, der wusste, vielleicht war es auch gar nicht in seinem Interesse, so viel Gewinn zu maximieren, aber er wusste zumindest, dass man mit Büchern auf andere Weise ja Geld verdienen muss. Dass man eben nicht diese großen Gewinnspannen einplanen muss, sondern mit kleinen Gewinnspannen bewirtschaften muss. Und dieser Satz, den Sie anfangs gebracht haben, wir verlegen keine einzelnen Bücher, sondern wir verlegen Werk oder wir verlegen Autoren. Der hat ja zwei Seiten. Das eine ist was man sofort denkt, das geht darum, dass man Kulturarbeit leistet, dass man den einzelnen Autor stützt und in seiner Werkpolitik im Grunde fördert. Das andere ist aber auch ein ökonomisches Modell und das war uns selbst vielleicht wichtiger, dass man eben langfristige Bindungen aufbaut und damit mit diesen langfristigen Bindungen etwas wirtschaftlich machen kann, was vielleicht kurzfristig von Saison zu Saison gedacht nicht so wirtschaftlich ist. Dass man eben einen Autor lange begleitet, betreut, dass der sich ans Haus bindet, so wie bei Thomas Bernhard. Und dann geht vielleicht mal 10 Jahre lang, gibt es sehr wenig Gewinn. Es rechnet sich vielleicht gerade so. Und irgendwann fängt so ein Werk dann praktisch, bekommt das irgendwie Luft unter den Flügeln und wird viel gespielt und wird plötzlich wirklich ökonomisch lukrativ. Und wenn man eben einzelne Bücher gemacht hätte, dann hätte man so einen Autor wahrscheinlich irgendwann verloren.
Helmut Böttiger, ich habe Sie vorgestellt als Kenner auch der Geschichte der Gruppe 47, Nachkriegsgruppe. Es gibt berühmte Fotos, da sieht man die jungen Autoren, Böll, Walser, Erich Fried, viele andere wären zu nennen, Jonsson oder Peter Weiß, mit Siegfried Unzelt, mit dem jungen Reich Ranicki, mit dem jungen Radatz, mit dem jungen, na, wie heißt er noch gleich, von der Süddeutschen Zeitung?
Joachim Kaiser.
Joachim Kaiser, vielen Dank und so weiter. Worauf will ich hinaus? Ist das auch literatursoziologisch nicht auch eine neue Etappe, nämlich so ein Zusammengehen von Öffentlichkeit, von medienaffinen Autoren, von Markt, von Kritik und so weiter? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, Enzensberger hat später gesagt, dass die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, im Grunde erst Anfang der 60er Jahre konstituiert wurde. Und das lag natürlich an dem Sokamp Verlag mit der kritischen Theorie. Und es lag an der Gruppe 47, die ab Ende der 50er Jahre zum Marktplatz für die Gegenwartsliteratur wurde. Und das ist schon eine neue Entwicklung im literarischen Milieu. Die Gruppe 47 war in den 50er Jahren eher unbedeutend. Das waren Autoren, die relativ kritisch der Adenauer-Politik gegenüberstanden, aber das etablierte Feuilleton und der Kulturbetrieb haben eher die Nase gerümpft über diese jungen, unbekannten Autoren. Das änderte sich Ende der 50er Jahre mit dem Auftritt von Günter Grass und der Blechtrommel, die zu einem Riesenerfolg wurde. Und ab diesem Moment entwickelte sich die Gruppe 47 zu einem literarischen Marktplatz. Dieses Jahrestreffen, ein Wochenende im Jahr, das ist etwas, was heute in jeder Universität statt, fast an jedem Wochenende stattfindet. Damals war es ein Wochenende im Jahr, wo der Literaturbetrieb sich traf und da wollte jeder dazugehören. Diese Einladung zur Gruppe 47 war die Eintrittskarte in die literarische Karriere. Und Siegfried Unzelt hat parallel dazu den Zurkamp Verlag auch zu einem Marktinstrument ausgebaut. Und er wollte auch immer sofort bei der Gruppe 47 seine Autoren unterbringen. Er hatte sofort gemerkt, das ist eine gleiche Richtung. Nur Hans-Werner Richter, der Chef der Gruppe 47, hat in Unzelt dann auch so eine Art Rivalen erkannt. Er hat instinktiv gemerkt, es wäre das Ende der Gruppe 47, wenn es zu einer Sukamp-Ablage werden würde. Aber gleichgerichtet war das seit Anfang der 60er Jahre eine linksliberale Öffentlichkeit in der Bundesrepublik, die es in der Politik und im Parlament in Bonn nicht gab. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für die Bedeutung von Zurkamp Verlag damals und der Gruppe 47, dass die Literatur eine heute unvorstellbare große gesellschaftspolitische Bedeutung hatte.
Da laufen wir dich ein bisschen Gefahr, jetzt mal gegengefragt. Gruppe 47, die manche ja auch wie wunderbar Gruppe 4711 genannt haben und nicht so ernst genommen haben, oder auch den Zurkamp Verlag ein bisschen zu überschätzen. Es gab ja auch durchaus andere erfolgreiche Reihen. Denken wir an Luchterhand und die Sammlung Luchterhand und den ganzen Erfolg der großen ostdeutschen Autoren, die im Westen verlegt wurden. Der fand meist erstmal bei Luchterhand statt. Günter Grass wurde ja nicht bei Sokamp der berühmte Autor und derjenige, der, wie Enzensberger sagt, im Grunde ja mit seiner Blechtrommel 1959 die deutsche Gegenwartsliteratur wieder international interessant gemacht hat, sondern bei Luchterhand.
Und die deutsche Konkurrenz.
Genau. Wir hatten den großen Erfolg von vielen Rowohlt-Autoren. Da gab es auch das neue Buch, was ja auch wie echt Kasse gemacht hat. Laufen wir nicht Gefahr, so ein bisschen auch dieser Unselt-Rhetorik auch jetzt posthum aufzuhören.
Nein, also Günter Grass habe ich ja erwähnt als den Erfolgsfaktor der Gruppe 47, dass der erste deutsche Autor, bundesdeutsche Autor war, der dann auch international Geltung errang. Die Sache mit Luchterhand und den DDR-Autoren, auch das neue Buch bei Rowohlt, kam ja erst in den 70er Jahren. Da Sukamp vor allem im Vorfeld der 68er-Bewegung auch den intellektuellen Diskurs vorgab. Das kann man, glaube ich, schon objektiv sagen, dass die Bedeutung da unumstritten ist und dass auch die Gruppe 47 in den 60er Jahren für die Liberalisierung der bundesdeutschen Öffentlichkeit stand, die dann zwangsläufig mit der 68er-Bewegung ganz neue Weichenstellungen erfahren hat. Es ist schon so, dass beide Institutionen genannt werden müssen an erster Stelle, die in den 60er Jahren diese Öffnung der Bundesrepublik zu einer gewissen Weltläufigkeit und Anschluss an die internationale Moderne geleistet haben. Dann nach 68, in den 70er Jahren, zerflettert das Bild ein bisschen. Da ist es nicht mehr so eindeutig. Die Gruppe 47 hat ihre letzte Tagung 1967 gehabt. Aber in den 70er Jahren ist es immer noch so, dass der Sokamp Verlag für jeden jungen Autor das Idealmodell war und wirklich auch hegemonial wirkte in den Buchhandlungen.
Lassen Sie uns eine Sekunde gerade auch über Frankfurt sprechen, weil das ist jetzt doch mehrfach angeklungen. Der Surkamp Verlag sitzt in Frankfurt. Es gibt die berühmte Villa in der Klettenbergstraße, wo die Kritikerempfänger, das ist ein ziemlich exklusiver Haufen, stattfindet. Wer sich glücklich zählen kann, dazu zu zählen, der ist sozusagen Mitglied in der Meinungsführerschaft. Helmut Böttiger, da können wir vielleicht gleich noch ein Wort drüber verlieren. Hinzu kommt auch die Bürgergesellschaft, in der er vernetzt ist, Ulrike Anders. Das Wort von der Surkamp-Kultur vielleicht einmal aufklären, wo kommt es her?
Das kommt von George Steiner. Das hat George Steiner im Times Literary Supplement 1973 geprägt. Und ich meine auch auf einer Veranstaltung in Frankfurt einmal öffentlich gesagt.
Das würde ja bestätigen, was Böttiger gerade gesagt hat. Ne? So eine Art intellektuelles Label für die BRD.
Ja, es ist aber eben auch ein Begriff, der sehr viel Inhalt zulässt. Also jeder interpretiert ihn vielleicht ein bisschen anders. Also es gibt, glaube ich, viele Aspekte, die man nennen kann, die diese, wenn man fragt, was macht das eigentlich aus, die Surkamp-Kultur, die man da reinfinden kann. Das eine ist das, was wir eben schon gesagt haben, diese Treue, diese Loyalität zum Autor, dieser Wille, einen Autor zu haben, ganz zu haben.
Stimmt, denn man kaufte exklusiv ein. Man gab sich quasi mit Haut und Haar und Bleistift und Papier in die Hände von uns selbst.
Wenn möglich Weltrechte, ja. Also dieses wenn möglich das gesamte Werk zu haben. Und Unseld ist jemand, der es auch durchaus übel nehmen konnte, wenn ein Autor mal fremd ging mit einem Text. Also Handke hat das ab und zu gemacht, Bernhard hat das ab und zu gemacht mit dem Residenzverlag.
Ja, in Salzburg.
Genau. Und das sind Dinge, da ist er sehr empfindlich auch. Das hat eben diese zwei Seiten. Ne? Dieses auf der einen Seite sich vollständig einsetzen für den Autor, auch zum Beispiel, wenn man mal nicht ganz überzeugt ist, wenn ein Autor ein Werk schreibt, von dem der Verleger politisch vielleicht ein bisschen Abstand nehmen würde, wo er nicht ganz einverstanden ist, wo er was dran auszusetzen hat. In dem Moment, wo entschieden ist, so wird es gedruckt, steht er voll dahinter. Und das finde ich, ist ein großer Aspekt dieser Surkamp-Kultur.
Wir sprechen in diesem SWR-Kulturforum über Siegfried Unseld, wie er zur Verlegerlegende wurde, über die Surkamp-Kultur. Gerade hat Ulrike Anders gesprochen, Lektorin, Buchwissenschaftlerin, und einige Jahre war sie im Surkamp-Verlag beschäftigt. Bei uns ist auch Dr. Jan Bürger, er leitet das Siegfried-Unseld-Archiv in Marbach im Deutschen Literaturarchiv, und Helmut Böttiger ist Literaturkritiker. Wir müssen auch sprechen über die Reihen, die er ins Leben gerufen hat. Welche sind das, die man eigentlich gar nicht mehr sich wegdenken kann, Helmut Böttiger? Ich war, wie gesagt, Buchhändler, kann mich an jede Menge Reihen erinnern, die er erfunden hat. Das war ja auch irgendwie genial, ne?
Also die Edition Surkamp ist, glaube ich, das Signum auch für diese große Bedeutung des Surkamp Verlags Anfang der 60er Jahre. Und das war auch eine kleine Abkehr von Peter Surkamp, der das Taschenbuch abgelehnt hat. Der Verlag sollte nur schöne, gebundene Bücher, repräsentative Bücher machen. Und Unseld merkte, die Zeit schreit nach dem Taschenbuch, hat es bei Rowohlt gesehen als Erfolgsmodell. Und die Edition Surkamp hieß nicht Taschenbuch in Verehrung vor Peter Surkamp, sondern Edition Surkamp. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Bestandteil dessen, was George Steiner mit Surkamp-Kultur meinte. Mhm. Nämlich die kritische Theorie, der intellektuelle Diskurs in den 60er Jahren und in Verbindung mit einer avancierten Gegenwartsliteratur, die an die westliche Moderne anschloss. Also diese Verbindung von avanciertem Literaturverständnis und theoretischer gesellschaftspolitischer Reflexion. Das ist die Surkamp-Kultur, und die Edition Surkamp war dafür also der Maßstab. Und die Bibliothek Surkamp wurde zwar von Peter Surkamp schon eingeführt, aber Unseld hat sie ganz programmatisch zu der Reihe der Klassiker der Moderne ausgestaltet, was damals auch editorisch ein ziemlicher Geniestreich war. Und er hat in diesen Reihen, das ist, glaube ich, auch sein Ulmer schwäbischer Geschäftsmodell-Trick, seine Begabung, er hat von Hermann Hesse oder Bertolt Brecht oder Max Frisch jedes Buch in jeder Reihe nach ein paar Jahren in neuer Aufmachung nochmal neu vorgelegt und dann nochmal einen Auflagenschub damit erzielt. Also das war in den 60er, 70er Jahren aber auch eine andere Grundlage, weil der Hunger nach Literatur war unvorstellbar groß. Literatur musste sich nicht, war nicht in einer defensiven Position, sondern war tatsächlich gesellschaftspolitisch meinungsführend. Ja. Also,
welche Reihen müssen wir dringend erwähnen, Frau Anders?
Einige. Natürlich die Edition Surkamp, wo ich auch gerne nochmal zustimmen würde, ne, mit der,
die Regenbogenreihe.
Die Regenbogenreihe, ne? Und eben auch nochmal dazu ergänzen wollte, dass als Part der Surkamp-Kultur die Edition Surkamp eben auch der gelungene Versuch ist, Literatur dann auch zu einem Preis oder in einer Auflage zugänglich zu machen, für eben das, was Herr Böttiger sagte.
Heute würde man Bildungsoffensive sagen.
Ja, ne? Aber es ist auf der anderen, man musste ja gar keine Bildungsoffensive starten. Der Hunger war ja da. Die Abnehmer standen ja da. Und im Prinzip ist das wirklich ein gutes Gespür, den Markt dann auch so bedient zu haben. Und das ist das eine. Aber andere Reihen, weiß ich nicht, natürlich alle Taschenbuchreihen, die dann kommen. Also das geht in den 70er Jahren los, obwohl vielleicht vorher noch 65 die Sammlung Insel. Das ist eine Reihe, die Böhlich und Reichert gemacht haben, wo man, das ist, da müssen wir vielleicht kurz auf den Inselverlag noch eingehen, das haben wir gar nicht gemacht.
Der auch dazu gehört?
Der 63 gekauft worden ist.
Wie auch der jüdische Verlag, ganz wichtig.
Der jüdische Verlag wird neu gegründet dann von ihm, später aber erst, aber der Inselverlag wird einfach gekauft. Er hat die Möglichkeit, den Inselverlag zu kaufen und dann hat er das, was auch dieses Hybridische ausmacht, nämlich ein ordentliches Standbein in der Moderne, in der Avantgarde, und aber auch ein Standbein in der Tradition. Das ist total spannend, wie er das auch zusammenbringt. Das ist auch, glaube ich, diese Tradition der Insel, diese Klassiker, diese
Bücher der Aufklärung. Der deutsche Klassikerverlag, diese
kommt auch später noch, genau. Ist auch ein riesiges Projekt, eben von ihm auch eins, das sich nicht richtig gerechnet hat, wenn ich das richtig überschaue, aber was natürlich ein unfassbar großes Projekt war. Aber darauf wollte ich hinaus, dass die Insel ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt 65 dann die Sammlung Insel. Das ist auch schon so eine Art ins Taschenbuch gehende Aufklärungsliteratur, vergessene Werke der Aufklärung nochmal neu zu denken, nochmal neu zu zeigen. Und dann kommt in den 70er Jahren eine Taschenbuchreihe natürlich nach der anderen. Surkamp-Taschenbuch, Insel-Taschenbuch und dann auch Surkamp-Taschenbuch-Wissenschaft, was ja wirklich wichtige, prägende Reihen sind, aber Taschenbuch reinnehmen.
Jan Bürger, ich habe zu Beginn gesagt, dass am Wochenende zum 100. Geburtstag von Siegfried Unselt, der am 28. September 1924 in Ulm geboren wurde, eine Chronik online geht. Sie haben viele Veranstaltungen, Ausstellungen dazu gemacht. Eine wird gerade in Frankfurt eröffnet. Sie haben die 100 Briefe zusammen mit Ulrike Anders herausgegeben. Kommt da was auf uns zu, was wir nicht kannten? Ist da, wie der Spiegel gemutmaßt hat, sind da Skandalbomben versteckt oder ist das gar nicht so schlimm, sondern einfach nur eine großartige Sache, dass wir das jetzt lesen können?
Sowohl als auch. Also ich finde, dass dies mit den Skandalen, man kann sicherlich irgendwie auch ja so spiegeltaugliche oder vielleicht auch bildzeitungstaugliche Skandale da herauslesen. Ich finde das eigentlich nicht so aufregend. Das wirklich Aufregende ist, dass da jemand sich hinsetzt und seit 1970 subjektiv, aber dann eben doch aus einer bestimmten Perspektive, die auch wichtig war, im Grunde das kulturelle und literarische Leben der Bundesrepublik aufzeichnet und wir so etwas bekommen wie eine Hauptquelle, also das ist doch erstmal was Fantastisches. Und es lohnt sich sehr, darin zu lesen. Und man wird immer wieder auf neue Zusammenhänge stößen, auf Überraschungen. Es macht auch großen Spaß, das zu lesen. Bei den Briefen gibt es immer wieder Entdeckungen. Und wir haben jetzt ja diesen Kunstgriff gemacht und gesagt, wir beschränken uns, wir veröffentlichen wirklich 100 Briefe zum 100. Geburtstag. Angesichts eines Briefmassives von über 50.000 Briefen, die Unselt sicher geschrieben hat in seinem Leben. Also da kann man entdecken, noch und nöcher. Und man kann auch unterschiedliche Tonlagen entdecken, zu denen er fähig war. Ja, natürlich.
Man kann lesen über das Verhältnis zu Thomas Bernhard, sehr teilweise dienend. Also wenn ich das richtig erinnere, gibt es da Stellen, wo Thomas Bernhard ihn zwingt, in den Keller zu gehen und Apfelmost oder Weinmost oder sowas raufzuholen und ähnliches. Sowas gibt's auch. Ne? Oder diese berühmte Episode in Frau Anders in New York mit Max Frisch zum 60. wo er feststellt, dass der Max Frisch dann vielleicht doch nicht so ein ehrenhafter Mann ist, wie er sich das so vorstellt und über ihn ganz anders denkt. Was erscheint uns da für ein Autor, Jan Bürger? Also ich habe ein Fernsehinterview in Erinnerung mit Günter Gauss vor 25 Jahren, wo ich einen unglaublich kontrollierten, disziplinierten, selbstbewussten, sich selbst kontrollierenden Siegfried Unselt sehe. Taucht er in den Briefen auch auf? Oder gibt's
ja, sicher. Ja? Und das ist auch erstaunlich, wie viel er wegstecken kann und wie wie leidensfähig es er dann erstmal ist an dem Tag, an dem sowas stattfindet. Wahrscheinlich auch mal mit der Perspektive, dass es ja um ein längeres Verhältnis geht. Und bei Thomas Bernhard ist es insofern erstaunlicher als bei Frisch, weil Thomas Bernhard sich lange Zeit für ihn ökonomisch und auch jetzt für das Verlagsprofil gar nicht so wichtig ist, wie er für uns heute geworden ist. Thomas Bernhard war nicht so ein bekannter Autor damals. Bei Frisch, der noch viel, viel fieser
ist. Er pumpt ihn aber dauernd an, weil er Geld für sein Ohlsdorfer Narrenhaus braucht.
Ja, aber umgekehrt. Ich meine, bei Frisch ist es ja so, dass Frisch seit den 60er Jahren, spätestens seitdem, wirklich eine der tragenden Säulen dieser Verlagsökonomie ist, weil er einfach sehr viel verkauft und sehr viel Geld mit ihm verdient wird. Und Frisch weiß das sehr genau, weiß auch, dass er etwas älter ist als Siegfried Unselt. Frisch hatte im Grunde zu Peter Surkamp auch so ein ähnliches Verhältnis, wie Unselt es selbst auch gehabt hat. Und als Peter Surkamp dann stirbt, dann merkt plötzlich Frisch, wie man auch Macht auf den Verlag ausüben kann, wie man nicht nur den Verleger bewundern kann, den älteren Verleger, sondern wie man den jüngeren auch ein bisschen triezen kann. Und das kann man natürlich viel, viel besser, wenn man auch noch weiß, dass man im Grunde den Verlag mitfinanziert. Und das spielt Frisch manchmal völlig aus. Also, und wenn Frisch den Verlag verlassen hätte, dann hätte Unselt ja wirklich ein Problem gehabt. Thomas Bernhard hat genervt, aber wenn er den verlassen hätte, hätte er noch 5 andere gehabt. Aber von solchen Autoren wie Frisch, die international bekannt sind und sehr viel Geld in den Verlag bringen, da hat er eben nur wenige gehabt. Ist wirklich erstaunlich, wie er das ausgehalten hat.
Frau Anders, er hatte noch eine altmodische Seite, über die wir heute schmunzeln. Wir haben eben uns Fotos angeguckt mit der sogenannten Stenorette. Das heißt, er telefonierte nicht, er diktierte.
Doch, er telefonierte auch. Also ja? Das sieht man zum Beispiel auch, merkt man bei den Briefen, dass das Telefon irgendwann ist auch wichtig. Oder in der Chronik merken Sie es auch. Wenn telefoniert wird, legt er aber trotzdem Wert darauf, dass hinterher eine Notiz über dieses Telefonat angefertigt wird, damit man Dinge nachvollziehen kann. Also das Telefon ist ihm, er nutzt es viel, aber er dokumentiert, was er da getan hat. Die Stenorette, die dort auf seinem Schreibtisch, glaube ich, in dreifacher Ausführung stand, nutzt er eben zum Beispiel, um die Chronik zu diktieren oder Briefe zu diktieren. Also er hat viel auf Band diktiert, was dann abgeschrieben wurde. Er hat aber auch Briefe zeitlebens wichtige Dinge per Hand geschrieben oder
35 Jahre lang, ne? Oder noch länger sogar.
Vermutlich.
Helmut Böttiger, könnten Sie sich heute so einen Typus, Sie haben selber das Wort vom bulligen, selbstbewussten Verleger geprägt, vorstellen an der Spitze eines Verlages? Ich glaube, das wäre heute in der Form undenkbar. Er hat ja auch die 68er-Unruhen durchgestanden, da wollten die Mitbestimmung, und hat er gesagt, nee, das geht mit mir nicht. Auch die Tatsache, dass da einer alleine so lange ein Verlag führt, gehört das in die, ich nenne das mal die Patriarchenkultur der Bundesrepublik der 70er Jahre, wo es auch Unternehmensbosse gab, die sich ein paar Jahrzehnte gehalten haben?
Also es ist heute tatsächlich unvorstellbar, einen Verlag so zu führen, wie es Siegfried Unselt gemacht hat. Das war sehr zeitgebunden, aber das hing auch damit zusammen, dass er sein bestimmtes Verständnis hatte, wie man mit Autoren umgeht, dass der Autor wirklich im Mittelpunkt steht und dass er an den Verlag gebunden wird. Es ist nicht nur ökonomisch heute eine ganz anders angesiedelt in der Verlagslandschaft, aber wie man inhaltlich einen Verlag definiert, das ist, glaube ich, etwas, was unwiederholbar ist. Und wenn man in den Briefen sieht, das wurde ja schon angesprochen, welche Nehmerqualitäten er hat bei Thomas Bernhard oder bei Peter Handke, der ihn dann in so Toilettenhäuschen neben einer Brücke in Paris bestellt, um seine handschriftlichen Bleistiftmanuskripte dann ihm zu übergeben, die dann mühsam irgendwie abgetippt werden müssen. Und wie sie mit ihm umspringen oder ihre Macht ausnutzen, Handke war eben auch eine große ökonomische Macht in den 70er bis 90er Jahren. Und wie er das hinnimmt, gleichzeitig aber ummünzt in ein Geschäft des Verlags. Das sind Fähigkeiten, mit Autoren umzugehen, also auch menschliche und taktische Fähigkeiten, die ineinander übergehen. Das ist ein ganz anderes Verlegerprofil, als es heute vorstellbar ist und auch möglich ist. Also es ist schon Literaturgeschichte, die wir da sehen.
Und auch Zeitgeschichte. Ich möchte eine Stelle vorlesen, die mich doch sehr berührt hat. Er schreibt am 7. Januar 1974, abends Besuch von Gershom Scholem. Wie viele, 20 oder 50 Intellektuelle, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland, die im Falle einer ernsten Krise in Israel, die er Scholem voraussehe, sich öffentlich für Israel aussprechen? Das fragt er. Das ist kurz nach dem Yom Kippur-Krieg. Jan Bürger, also ein wacher Zeitgenosse und nicht in Anführungszeichen nur ein Verleger, ne?
Was heißt nur ein Verleger? Er wollte ja auch damit ja Kulturpolitik machen und er wollte auch richtige, ja, harte Politik zumindest in Teilen mit beeinflussen. Und ein ganz wichtiger Programmteil war natürlich, etwas nach dieser Erfahrung des Nationalsozialismus etwas ja besser zu machen, auch vielleicht etwas wieder gut zu machen, was man selbst tatsächlich auch noch mit verschuldet hat. Also Unzelt war ja nicht so jung wie zum Beispiel Enzensberger oder auch Günter Grass, die wirklich noch fast Kinder waren, als sie in den Krieg gingen, sondern er war immerhin schon ein junger Erwachsener, er war ein paar Jahre älter. Ja, im Grunde das Wiederbeleben oder das Retten der deutsch-jüdischen Tradition, das war für ihn ein ganz wichtiger Programmpunkt. Und deshalb auch diese Nähe zu Israel, zu den Intellektuellen aus Jerusalem und aus Tel Aviv, eben genau solche Sätze und so eine Sensibilität. Wenn er sich die heutigen Universitäten angeguckt hätte, er hätte wahrscheinlich sofort irgendwie versucht, irgendwas zu unternehmen, natürlich. Hm.
Wie ist das Verhältnis zu den eigenen Mitarbeitern? Stimmt diese Anekdote, Herr Bürger, Frau Anders, dass zum Beispiel einer der wichtigsten Lektoren, Raimund Fellinger, wenn Herrn Unselt danach der Sinn stand, der zum Schachspielen abkommandiert wurde? Also gab es da auch diese Seite?
Also ob man da abkommandieren sagen kann, das vermag ich so nicht zu beurteilen. Es gibt diese Anekdote auch von Raimund Fellinger selbst erzählt. Er hat so eine Videoreihe gemacht zusammen mit Andreas Meyer, der Blaue Montag. Das kann man, glaube ich, auf der Verlags-Homepage oder auf YouTube irgendwo abrufen. Und da gibt es eben auch eine Episode, wo er das auch mal aus seiner Sicht erzählt, dass Unsert hat eben sehr gerne Schach gespielt. Ich glaube, mittelmäßig bis gut Schach gespielt, sagen wir es so, mit Martin Walser exzessiv, wobei er immer darauf Wert legte, auch in der Chronik dann zu sagen, wie oft Walser verloren hat. Und dann mussten nochmal gespielt werden und nochmal. Und er kriegte eben irgendwann im Verlag wohl mit, Raimund Fellinger spielt Schach und vielleicht auf einem Niveau, dass er gut zu schlagen wäre. Und so kam er da donnerstags häufiger mal in die Klettenbergstraße zum Schachspielen. Dabei konnte man, glaube ich, aber auch über Verlagsdinge sprechen, Boris Becker beim Tennisspielen zuschauen, über Fußball haben die beiden, glaube ich, auch viel gesprochen. Dieses Haus dort war ja so eine Art Hybrid zwischen Verlag und Privat. Von allem etwas da hat da stattgefunden. Also im Prinzip war es vielleicht nie ganz privat.
Zu dem Haus kann man noch etwas Schönes sagen.
Bitte gerne.
Das ist eine architektonische, sehr schöne Sache, die die 60er Jahre auch ästhetisch vor Augen führt. Und das Haus hatte auch die Eigenschaft, dass es eine durchgehende so Veranda gab, so eine Balkon, der sich die ganze Fassade hindurchzog ohne Trennung. Und er konnte also manchmal über diese Veranda gehen und in die einzelnen Büros von außen schauen. Und plötzlich tauchte er vor der Fensterscheibe auf und hat dann die Lektoren überrascht, nicht durch die Tür vom Flur her kommend, sondern von außen vom Fenster. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Versinnbildlichung, auch was so die Familienideologie des Hukamp-Verlags anbelangt. Also ein bisschen überwachen und überraschen ist da schon auch dabei.
Herr Bürger, dazu?
Das erinnert merkwürdig an diese neue Mode, also es ist gerade wieder am Abflauen, aber von neuer Büroarchitektur, dass überall Glastüren eingebaut werden, ne? Die natürlich irgendwie die Offenheit symbolisieren sollen, aber auch gerade bei mittelständischen Unternehmen dazu führen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen überwacht werden können.
Naja,
das hat er durch den Balkon gelöst.
Auch da war Sokamp offenkundig ein bisschen avantgardistisch, was Büroüberwachung anbelangt.
Aber was eben all dieses betrifft, sowohl diese enge Bindung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch solche Aspekte, wie Helmut Böttiger sie gerade erzählt, das hat natürlich auch viel mit der ökonomischen Struktur zu tun. Dass es eben tatsächlich ein Privatunternehmen war und Siegfried Unselt der haftende Verleger war mit seinem eigenen Kapital.
Ganz wichtiger
Verleger
Punkt, ja.
Und nicht eben, wie jetzt zum Beispiel auch der wunderbare Michael Krüger oder sein Nachfolger Jo Lendle, die den Hansa Verlag machen, die sind ja Angestellte von einem Konzern.
Allein,
noch mehr
allein
bei den Konzernverlagen. Und das ist schon ein Unterschied, ob man so etwas privat führt und selbst den Kopf hinhalten muss.
Wichtiger Punkt, also ein inhabergeführtes Unternehmen.
Ja, und das ist natürlich, vielleicht wäre tatsächlich so ein Verlag auch heute dann doch möglich. Man muss bloß den Inhaber finden, der so viel Risikobereitschaft mitbringt und auch so viel Standhaftigkeit wie Unselt, der so etwas heute macht. Warum denn nicht? Natürlich würde das gehen.
Ja, Thomas,
man muss die richtigen Menschen finden.
Thomas Meinecke, der ja als Popmusiker bekannt wurde und dann Sokamp-Autor wurde, hat es dann damit begründet, dass er zu Sokamp geht. Das sei ein Independent-Label.
Natürlich.
Ja, schöner kann man eigentlich nicht enden, die Verlegerlegende als Independent-Label-Betreiber zu kennzeichnen. Das hat Helmut Böttiger zum Schluss unseres SWR Kulturforums getan. Er ist Literaturkritiker in Berlin. Bei uns war auch Dr. Jan Bürger. Er ist Leiter des Siegfried-Unselt-Archivs in Marbach im Deutschen Literaturarchiv und hat zusammen mit Ulrike Anders, der Buchwissenschaftlerin und Lektorin, die in Essen lebt, das Buch 100 Briefe von Siegfried Unselt herausgegeben. Am Wochenende geht die Unselt-Chronik des Surkamp Verlags online. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, und wir stürzen uns jetzt in das Independent-Label und lesen ganz viele Briefe des Verlegers an seine Autoren. Dankeschön.